Heute Morgen geht es um die Frucht des Geistes. Und da steht der Predigttext im Galater 5. Da heißt es: Leben unter der Führung des Heiligen Geistes. Durch Christus seid ihr dazu berufen, frei zu sein, liebe Brüder und Schwestern. Aber benutzt diese Freiheit nicht als Deckmantel, um eure alten, selbstsüchtigen Wesen nachzugeben. Dient vielmehr einander in Liebe. Denn wer dieses eine Gebot befolgt, liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst, der hat das ganze Gesetz erfüllt. Wenn ihr aber wie wilde Tiere übereinander herfallt, dann passt nur auf, dass ihr euch dabei nicht gegenseitig fresst. Darum sage ich euch, lasst euer Leben von Gottes Geist bestimmen. Wenn er euch führt, werdet ihr allen selbstsüchtigen Wünschen widerstehen können. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, so dass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich tun wollt, nicht ungehindert tun könnt. Wenn ihr euch aber von Gottes Geist regieren lasst, seid ihr den Forderungen des Gesetzes nicht länger unterworfen. Gebt ihr dagegen eurer alten, menschlichen Natur nach, ist offensichtlich, wohin das führt. Zu sexueller Unmoral, zu einem sittenlosen und ausschweifenden Leben, zur Götzenanbetung, zu abergläubischem Vertrauen auf übersinnliche Kräfte, Feindseligkeit, Streit, Eifersucht, Wutausbrüche, hässliche Auseinandersetzungen, Uneidigkeit und Spaltungen bestimmen dann das Leben. Ebenso wie Neid, Trunksucht, Frechsgelage und ähnliche Dinge. Ich habe es euch schon oft gesagt und warne euch hier noch einmal. Wer so lebt, wird niemals in Gottes Reich kommen. Dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe, Freude und Frieden. Geduld, Freundlichkeit und Güte. Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Ist das bei euch so? Dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Jesus Christus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben und darum wollen wir uns jetzt ganz von ihm bestimmen lassen. Das war jetzt ein langer Text. Ich hoffe, ihr könnt folgen und mitlesen. Heute geht es um die Frucht des Geistes. Und nicht zu verwechseln mit den Geistesgaben, die wir die letzten Jahre ausführlich behandelt haben. Denn die Geistesgaben, die sind ein Geschenk Gottes an uns. Die Frucht des Geistes ist doch je ein Resultat unserer Beziehung zu Gott. So grob gesagt, die Geistesgaben erzählen von der Größe Gottes und die Frucht des Geistes, die erzählt von unserer Beziehung zu Gott. Die Gabe, die werden von Gott geschenkt und haben gar keine allzu große Anforderungen an uns. Entweder er gibt sie oder er gibt sie einfach nicht, so ganz salopp gesagt. Natürlich dürfen wir uns nach so einer Gabe streben und auch in der Prophetie wird es ausdrücklich erwähnt, dass wir sollen. Aber trotzdem, Gott schenkt sie und er schenkt sie, wem er will. Und er handelt, wann er will und wie er will. Einmal unser Charakter oder unsere Beziehung zu Gott ist ausschlaggebend, wenn Gott handeln will. Ich kann hier in der Gemeinde Heilung aussprechen, ich kann Prophetie aussprechen, dann kann ich heimgehen, meine Steuererklärung frisieren und meine Frau schlecht behandeln. Das tut ihm gar keinen Abbruch, wie Gott handelt, weil es ein Geschenk ist von Gott und er handelt. Und es ist auch völlig normal, dass nicht jeder alle Gaben besitzt. Gott gibt, wem er will und wann er will. Aber in Galater 5, wo wir gerade lesen, wird von der Frucht des Geistes gesprochen. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Das sind die Eigenschaften, die macht die Frucht aus. Und es sind nicht 9 verschiedene Früchte, sondern es ist eine Frucht. Und es sind 9 Facetten, 9 Bereiche, würde ich mal so sagen. Stellt euch eine Orange vor, die so 9 Schnitze hat. Zusammen geben sie die Orange. Das Wort Frucht hat im Ursprung die Bedeutung, das Resultat von etwas. Das Ding wackelt. Das heißt, wenn die Früchte des Geistes in unserem Leben sichtbar werden, dann ist es das Resultat unserer Beziehung zu Gott. Wenn wir die Verse davor angeschaut haben, da geht es so um sündige Handlungen, sexuelle Unmoral, Hass, Eifersucht, Wutanfälle, egoistischer Ehrgeiz, Trunksucht und so manches mehr. Und das sind die Früchte unseres menschlichen Lebens. Die Bibel bezeichnet es an verschiedenen Stellen als das Fleisch. Und das sind unsere menschliche Begierde gemeint. Unsere menschliche Natur will Gottes Geist daran hindern, uns vollständig zu leiden. Nochmal Vers 17. Denn eigensüchtig wie unsere menschliche Natur ist, will sie immer das Gegenteil von dem, was Gottes Geist will. Doch der Geist Gottes duldet unsere Selbstsucht nicht. Beide kämpfen gegeneinander, sodass ihr das Gute, das ihr doch eigentlich tun wollt, nicht ungehindert tun könnt. Das heißt, wir können uns entweder von unserer menschlichen Natur leiten lassen oder von Gottes Geist leiten lassen. Beides gleichzeitig geht nicht, denn sie widersprechen sich. Wir wollen uns heute allzu arg damit beschäftigen, was uns alles davon abhält, sondern wie die Frucht des Geistes in unserem Leben sichtbar werden kann, wie man sie erleben kann, wie sie in unserem Leben sichtbar wird. Wenn wir uns von Gottes Geist leiten lassen, dann kann kein Gesetz mehr was von uns fordern. Wenn wir uns den unterschiedlichen Früchten gleich zuwenden, dann noch 2 Anmerkungen. Ich habe gemerkt bei den Vorbereitungen, dass in jeder so einzelner Frucht, in jeder Facette so viel drinsteckt, könnte man ganz eine Predigt halten. Und gleichzeitig sind es Dinge, die uns so im Alltag begegnen, die sind fast selbsterklärend. Liebe, Freude, weiß eigentlich jeder, was gemeint ist. Trotzdem will ich so auf die einzelnen Dinge eingehen, sonst wäre die Predigt nur 10 Minuten lang. Und der zweite Punkt ist, wenn ihr euch so umschaut und ihr schaut eure Geschwister an, dann wird euch wahrscheinlich das leicht fallen, zu sehen, an welcher Stelle es hapert, wer es mit der Freundlichkeit ein bisschen Schwierigkeit hat, wer vielleicht nicht so geduldig ist. Aber ich sage euch, heute geht es nicht um die andere, heute geht es um euch. Lasst zu, dass Gott dein Herz anrührt und die Finger auf die Stelle legt, wo er an dir und mit dir arbeiten will und den er dich heilen will. Wir kommen zur Liebe. 1. Korinther 13, die Verse 4 bis 7. Liebe ist geduldig und freundlich. Sie ist nicht verbissen. Sie prahlt nicht und schaut nicht auf andere herab. Liebe verletzt nicht den Anstand und sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie lässt sich nicht reizen und ist nicht nachtragend. Sie freut sich nicht am Unrecht, sondern freut sich, wenn die Wahrheit siegt. Liebe nimmt alles auf sich. Sie verliert nie den Glauben oder die Hoffnung und hält durch bis zum Ende. Da habe ich gedacht, da könnte man schon fast den Amen setzen. Steckt da alles drin. Liebe ist eine Entscheidung. Liebe ist ein Verhalten, das wir wählen können. Liebe kann die Bedürfnisse von jemand anderem über unsere eigene stellen. Die Liebe hält an der Wahrheit fest, auch wenn sie mal unangenehm ist. Liebe ist nicht nett, sie ist ehrlich. Und Liebe lässt sich ihre Entscheidungen nicht nur von Gefühlen diktieren. Wir sollen Gott von Herzen lieben und unseren Nächsten wie uns selbst. Und nicht nur, wenn wir uns gerade danach fühlen, wenn es uns gut geht, sondern gerade dann, wenn unsere Gefühle eigentlich was anderes sagen wollen. Liebe ist eine Entscheidung, die wir jeden Tag neu treffen dürfen. Freude. Philipper 4, Vers 4. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Auch hier gilt, Freude ist eine Entscheidung. Aber wie soll das gehen, fragt man sich. Wie kann ich mich freuen, wenn es mir eigentlich gerade gut geht, wenn die Situation nicht schön ist? Und Paulus zeigt uns da die richtige Perspektive. Freut euch zu jeder Zeit, dass ihr zum Herrn gehört. Da kann ich meinen Blick von der eigenen Schwierigkeit weglenken und hin auf Gott. Ich lobe und preise Gott für das, was er schon getan hat in meinem Leben. Dass er mich errettet hat, dass ich sein Kind sein darf und dass ich zum Allerhöchsten Papa sagen darf. Und das kann man ganz bewusst praktizieren. Auch wenn man gerade keine Freude hat, wenn die Situation nicht nach Freude aussieht, kann ich Gott loben und preisen. Und man wird es erleben, dass die Freude sich im Herzen ausbreitet. Weil wir haben Grund zur Freude. Die Situation hat sich da danach vermutlich noch gar nicht verändert. Und ich kann mich immer noch ärgern. Aber ich muss nicht mehr. Frieden. Römer 8, Vers 6. Wozu uns die alte sündige Natur treibt, das bringt den Tod. Folgen wir aber dem, was Gottes Geist will, so bringt das Frieden und Leben. Und Frieden ist deutlich mehr als die Abwesenheit von Konflikten. Frieden ist das tiefe Vertrauen, dass Gott der ist, der er ist, und dass er das hält, was er zusagt. Frieden ist eine tiefe Zuversicht, dass nicht die äußeren Umstände unser Leben bestimmen, sondern dass Gott jederzeit an unserer Seite ist und dass er uns trägt, wenn es notwendig ist. Frieden ist eine Gelassenheit, die mich durchdringen darf, weil ich weiß, ich bin nie allein. Egal was kommt, mit Gott bin ich in der Überzahl. Frieden ist die Gewissheit, die Sicherheit, dass egal was passiert, mich niemand aus Gottes Hand reißen kann. Geduld. Psalm 37, Vers 7. Warte still und geduldig darauf, dass der Herr eingreift. Entrüste dich nicht, wenn Menschen böse Pläne schmieden und sie dabei auch noch Erfolg haben. Geduld ist so die Gelassenheit mitten im Stress. Et ungeduldig sei, wenn jemand anders andere Maßstäbe oder anderes Tempo hat. Geduld entsteht, wenn wir andere Menschen in ihrem Tempo begleitet. Wenn man sich nicht ärgern lässt, wenn Verspätungen eintreten, die in einer Woche oder einem Monat gar keine Rolle mehr spielen. Geduldige Menschen, die nehmen Rücksicht auf die anderen, wenn sie einfach nicht so schnell tickert in einzelne Bereiche. Wenn man vielleicht ein bisschen langsamer ist. Geduld ist, wenn man entspannt hinter einem Traktor reinfährt und weiß, der kann einfach nicht schneller. Und dadurch sind geduldige Menschen auch nicht schnell gereizt. Freundlichkeit. Sprüche 11, Vers 17. Wer freundlich zu anderen ist, hilft sich selbst damit. Der Unbarmherzige schneidet sich ins eigene Fleisch. So wie man in der Wald nein ruft, so schallt es zurück. Begegne ich andere Menschen mit schlechter Laune, werde ich sehr, sehr selten ein freundliches Gesicht bekommen. Wenn ich allerdings meine Mitmenschen mit Freundlichkeit und Höflichkeit begegne, wird es sehr, sehr oft auch wieder zurückkommen. Unter anderem deshalb ist der Begrüßungsdienst, was man unten in der Tür haben, so was ganz arg Tolles, was ich gern mache, weil da kann man ganz unverfroren die Leute anstrahlen. Die meisten kann man sogar in den Arm nehmen und kann ganz herzlich sein. Und wie man es in den Sprüchen lesen, es hilft dann auch mir, weil es ist schön, wenn jemand anderes zurückstrahlt, das tut einfach gut. Güte, Jakobus 3, Vers 13. Hält sich jemand von euch für klug und weise, dann soll das in seinem ganzen Leben abzulesen sein. An seiner Freundlichkeit und Güte, sie sind Kennzeichen der wahren Weisheit. Und Güte ist nicht zu verwechseln mit Gutmütigkeit. Güte bringt dem anderen Wohlwollen entgegen. Güte fokussiert sich auf das Gute. Güte fokussiert sich auf das Gute im anderen und versucht es zu fördern. Güte hält an der Wahrheit fest. Ein paar haben wir noch. Treue. Psalm 117, Vers 2. Lobt den Herrn alle Völker und preist ihn alle Nationen. Denn seine Liebe zu uns ist stark und seine Treue hört niemals auf. Halleluja, lobt den Herrn. Treue hört niemals auf. Treue ist verlässlich. Das ist eine Entscheidung von uns, zu unserem Wort zu stehen, unsere Versprechen einzuhalten. Treue ist Beständigkeit, Ehrlichkeit, Standhaftigkeit in allen deinen Beziehungen. Zuverlässig sein in einer Welt, die nicht zuverlässig ist. Treue Menschen sind auch im Kleinen treu. Sie stehen zu ihrem Wort. Und sie sind nicht leichtfertig in ihre Zusage. Nachsicht, Kolosser 3, Vers 13. Ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. Wie der Herr euch vergeben hat, so sollt auch ihr einander vergeben. Nachsicht bedeutet, dass man Verständnis und Geduld hat, wenn jemand anders Fehler macht oder wenn er Schwäche hat. Und dass man die nicht gleich übel nimmt. Nachsicht zu zeigen, ist keine Schwäche, das ist sondern vielmehr eine Stärke, Nachsicht zu zeigen. Weil unsere menschliche Natur, wie wir es vorher gelesen haben, genau das Gegenteil will. Nachsicht ist eine Stärke, keine Schwäche. Kommen wir zum Letzten, zu der Selbstbeherrschung. 2. Timotheus 1, Vers 7. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht gegeben, sondern der Geist der Kraft, der Liebe und der Selbstbeherrschung. Selbstbeherrschung ist so die Fähigkeit, sich selber unter Kontrolle zu halten. Dass man nicht zulässt, dass die Umstände uns dazu bringen, die Beherrschung zu verlieren. Selbstbeherrschung zeigt sich auch in Disziplin. Das ist die Entscheidung, trotz erheblichem Druck das Wichtige anstatt das Dringende zu tun. Selbstbeherrschte Menschen sind normalerweise nicht allzu impulsiv. Lesen wir mal vor. Liebe, Freude, Frieden. Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Nachsicht und Selbstbeherrschung. Der ein oder andere hat sich jetzt vielleicht gefragt, wie soll man das eigentlich nur schaffen? Die Latte wird da ganz schön hochgelegt. Da müsste ja ein Heiliger sein. Das lesen wir sogar in der Bibel. Und ich kann euch sagen, richtig, ihr werdet es nicht schaffen. Aber die Früchte des Geistes, das sind keine Aufgabe, die wir zu erfüllen haben, sondern das ist ein Resultat unserer Gottesbeziehung. Wenn du also Schwierigkeiten mit der Freundlichkeit hast, dann ist es der beste und der richtigste Weg, dich anzustrengen, dass du halt nicht mehr so brutlig bist. Unser altes Wesen, wie Paulus das da schreibt, das wird uns so schwer wie möglich machen. Der richtige Weg ist, dass man da im Gebet zu Gott geht und ihn um Veränderung von unserem Wesen bittet. Den Heiligen Geist bitte, dass er auch in diesem Bereich Herr ist. Dass er da die Herrschaft übernimmt. Und das aus dem Weg räumt, was uns an diesem Teil der Frucht hindert. Vielleicht sind es Verletzungen, schlechte Erfahrungen oder einfach der alte Mensch, wie wir es vorher gelesen haben, da durchdringt. Betet, dass Gottes Geist da die Herrschaft in eurem Leben übernimmt. Und zwar als Bild, dass er die Fahne in den Boden räumt und sagt, das ist jetzt Gottes Land, das ist mein Land, mein Besitz. Vielleicht hat auch jemand der Gedanke gehabt, wo die 9 Früchte vorgelesen worden sind, ach komm, 7 von 9 kriege ich hin, ist das schon mal ein ganz guter Schnitt. 2 Sachen liegen mir nicht so, aber der Großteil, den kriege ich ganz gut hin. Und da muss ich euch leider enttäuschen. Denn anders als mit der Gabe, die Gott uns schenkt, wie wir es am Anfang gehört haben, kann man bei der Frucht des Geistes nicht einfach mit der Schulter zucken und sagen, ja, habe ich halt nicht. Ich habe am Anfang das Bild von der Orange benutzt. Und wenn wir jetzt zu dem Bild zurückkommen und uns vorstellen, von 9 von den Schnitzen wären 7 gut und 2 wären verfault, was würde er da machen? Die 7 genießen? Oder würde man die ganze Orange wegschmeißen? Ich glaube auch, dass Gott irgendeine Ausrede zählen lässt, wenn sich eine von den Früchten in unserem Leben nicht zeigt. Oh ja, er ist gnädig und vergibt, wenn man Fehler macht. Das ist gar keine Frage. Aber dazu ist Buße und Umkehr notwendig. Mit meinen Schultern zucken und sagen, ist halt so, wollen wir kein Verständnis von Gott bekommen. Und ohne Buße auch keine Vergebung. Ich kenne das bei mir selber. Ich habe früher oft gesagt, ich bin halt so. Heute antworte ich mit einem ganz entschiedenen, na und? So bin ich halt. Aber als Gottes Kind, wir erinnern uns, das Alte ist vergangen, siehe, es ist Neues geworden. Ich bin dem nicht mehr hilflos ausgeliefert. In den Bereichen, wo ich halt so bin, ist es ganz besonders wichtig, Gottes Herrschaft, Gott die Herrschaft zu geben. Immer wieder neu, wenn es sein muss. Wenn es sein muss, jeden Tag. Er ist der Herr in meinem Leben und nicht mehr ich. Gott kann auch mich verändern. Wenn er es bei mir geschafft hat, dann schafft er es auch bei euch. Wir glauben an die Dreieinigkeit, an Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und der Heilige Geist, der in uns wohnt, das ist kein kleiner, unbedeutender Angestellter Gottes, sondern es ist Gott selber, der in uns wohnt. Und trauet wir Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, nur indem er ein Wort gesprochen hat, etwa so, dass er unseren Charakter verändert? Wir müssen ihn nur lassen. Wir müssen ihm die Herrschaft geben in unserem Leben. Und zwar in jedem Bereich. Gerade auch unser Charakter. Ganz spannendes Thema. Und wie viel Segen werden wir empfangen und auch weitergeben können, wenn die Früchte, die 9 Früchte, die ich vorgelesen habe, in unserem Leben sichtbar werden? Was würde passieren, wenn unser eigener Charakter, von dem die Bibel spricht, dass er das Gegenteil will von dem, was Gott will, sondern die Frucht des Geistes unser Leben bestimmt? Was denkt ihr, wie wird es in eure Beziehungen, in eure Freundschaften, in eurem Arbeitsplatz, hier in der Gemeinde aussehen, wenn bei jedem nur noch die Früchte erkennbar sind? Ich habe vorher erwähnt, dass ich das, so bin ich halt, leider selber nur zu gut kenne. Ich glaube, meine größte Schwierigkeit, die habe ich sicher mit der Güte und mit der Nachsicht. Ich bin ein sehr sensibler Mensch und wenn irgendwas eine schlechte Stimmung ist oder wenn irgendwas in der Luft liegt, dann merke ich das ganz schnell. Aber bei all den Vorteilen hat es halt auch den Nachteil, dass ich genauso schnell auf die Stimmung reagiere. Wenn ich so 20, 30 Jahre zurückschaue, da hat ein echt ein dummer Spruch gereicht, mir das ganze Wochenende zu verdauen. Ich konnte da weder gütig sein, noch nachsichtig. Es hat mich geärgert und wenn ich mich geärgert habe, hatte ich auch das Recht dazu. Aber glücklicherweise hat Gott an mir schon ganz ordentlich gearbeitet. Und er hat mir auch ein Werkzeug in die Hand gegeben, das mir hilft, aus solchen Situationen rauszukommen. Gott hat mir schon ganz schön viel Gelassenheit gegeben und auch Weisheit, wie ich mit solchen Situationen umzugehen habe. Und für mich ist der erste Weg immer der gleiche. Der Anfang, dass ich dem, der wo mich jetzt verletzt, geärgert oder irgendwas hat, dass ich den als allererstes Segen tue. Und wenn ich dann Segen ausspreche zu jemandem, der mich gerade geärgert hat, und Gutes reinspreche in sein Leben, hat sich die Situation schon gänzlich verändert. Ich bin da immer noch auf dem Weg, sage ich euch ganz ehrlich. Und Gott darf da immer noch deutlich mehr Raum gewinnen. Aber von dem Punkt, das ist mir völlig unmöglich, bin ich immerhin da ankommen, das fällt mir noch manchmal schwer. Ob ich jemals an den Punkt ankomme und sagen kann, das macht mir gar nichts mehr aus, weiß ich nicht. Das Wichtige nur ist, dass ich mit dem Heiligen Geist dran bin und versuche es zu erreichen. Dass ich nicht aufgebe, dass ich nicht akzeptiere, dass ich halt so bin, sondern dass ich ihn immer wieder bitte, mich zu verändern, meinen Charakter zu verändern. Gott ist die Güte in Person. Und wenn ich mal wieder gestrauchelt bin, hilft er mir auf. Er kann damit umgehen, dass ich nicht perfekt bin. Er hat da gar kein Problem damit. Und ich werde auch nie perfekt sein. Und auch damit hat er kein Problem. Weil mit seiner Hilfe werde ich diesem Ziel immer näher kommen. Und ich werde mein ganzes Leben auf dem Weg sein. Verabschieden wir uns von unserem so bin ich halt, ich kann eben nicht anders, zu einem Herr, verändere du mich, sei du der Herr in jedem Bereich meines Lebens. Geht ihr damit? Wollt ihr das erleben? Wollt ihr mittendrin sein, wenn sich euer Charakter verändert und Jesus immer ähnlicher wird? Wollt ihr die ganze Fülle vom Heiligen Geist und jede Frucht erleben? Ich lade euch ein, gleich, wenn der Lobpreis beginnt, kurz vorher 1-2 Minuten Stille zu sein. Bitte auch jetzt der Lobpreischer, langsam nach oben zu kommen. Und wenn ihr die 9 Früchte des Lebens wirklich erleben wollt, zu Gott sagt, ja, verändere du mich und verändere meinen Charakter, dann nehmt euch die Zeit der Stille jetzt und sagt es leise zu Gott. Aber tut es nicht leichtfertig. Wenn man Gott um die Veränderung des Charakters bittet, dann wird er das auch tun. Und nicht alles wird am Anfang gleich leicht fallen. Aber es lohnt sich. Das kann ich euch versprechen. Nutzt die Stille jetzt, wenn ihr wollt, und sagt zu Gott, dass er der Herr in jedem Bereich eures Lebens sein soll. Ohne Wenn und Aber. Und dass er in eurem Charakter fehlen darf. Gebt ihm den Blankoscheck und sagt Ja zu Gott. Und was war jetzt die Frage? Gebt einfach das Ja und sagt ihm, Herr, du darfst. Ich will die Frucht im Leben, in meinem Leben sichtbar haben wollen. Das Resultat zu der Beziehung zu Gott. Seid gespannt, was passieren wird. Ich bin mir ganz sicher, dass es Veränderungen geben wird. Vielleicht sind die Früchte in eurem Leben auch schon sehr gut erkennbar. Dann bittet Gott, dass er euch weiter auf dem Weg begleitet. Das ist wie so ein Stein, der ins Wasser fällt. Unweigerlich gibt es Wellen. Und so soll es auch sein mit unserem Leben mit Gott. Das ist ein Stein, der ins Wasser fällt und die Früchte, die sind unweigerlich das Resultat. Amen.